Herzlich willkommen zu NPP, dem Podcast von netzpolitik.org. Mein Name ist Ingo Dachwitz und heute geht es um das Thema Informationsfreiheit. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder uns so ein grundsätzliches Thema rauszunehmen und da die Hintergründe mit Expertinnen und Experten zu besprechen. Eine Stunde alles Wissenswerte rund um das Thema Informationsfreiheit. Und wenn wir über Informationsfreiheit sprechen, dann sprechen wir tatsächlich über ein sehr grundsätzliches Thema, wie ich finde, über eines der wichtigsten Versprechen, das die Digitalisierung aus bürgerschaftlicher und emanzipatorischer Sicht eigentlich für uns bereithält, nämlich das Versprechen eines transparenten Staates, der gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern nicht nur rechenschaftspflichtig ist, sondern für sie möglichst immer nachvollziehbar ist, sich erklärt und so die Voraussetzung dafür schafft, dass sie sich aktiv einbringen können, dass sie mitgestalten können. Letztendlich geht es also um nichts weniger als die Realisierung eines Wesenskerns der Demokratie, nämlich dass alle Staatsgewalt von der Bevölkerung ausgehe. Und nach dieser bombastischen Einleitung freue ich mich, dass ich diesen Podcast nicht alleine bestreiten muss, sondern zwei Experten in Sachen Informationsfreiheit hier sitzen habe, die sich täglich damit auseinandersetzen. Stefan Wehrmeier und Arne Semsrott von der Open Knowledge Foundation. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hi.
Hey. Ihr beiden seid geradezu unermüdlich, wenn es darum geht, Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Recht auf Informationsfreiheit gegenüber dem Staat zu verhelfen, dass das kein immer einfaches Unterfangen ist oder im Gegenteil bisweilen auch in harten Auseinandersetzungen mit dem Staat und Behörden mündet, werden wir im Laufe des Podcasts hören. Jetzt stelle ich euch beiden aber erstmal kurz vor. Stefan, du bist Softwareentwickler und Datenjournalist und hast im Jahr 2011 Frag den Staat gegründet. Du hast einige Jahre bei einem Recherchenetzwerk Korrektiv gearbeitet und bist seit 2017 wieder als Entwickler bei der Open Knowledge Foundation. Schön, dass du da bist.
Ich bin gerne hier.
Und Arne, du bist Politikwissenschaftler und arbeitest auch bei der Open Knowledge Foundation. Deutschland hast da seit einigen Jahren quasi die Hauptverantwortung für Frag den Staat. Machst aber auch andere Projekte wie die Transparenzkampagne Open Schufa oder derzeit gerade die Initiative für den Volksentscheid Transparenz in Berlin und bist Autor bei netzpolitik.org. Schön, dass du da bist.
Finde ich auch.
Für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, kurze Info, wie ist dieser Podcast aufgebaut? Er wird wahrscheinlich ein bisschen andere Struktur haben als viele andere Podcasts bei uns, weil wir uns überlegt haben, dass wir zwischendrin immer mal wieder so Praxisbeispiele, ganz konkrete Fälle, IFG-Fälle, Informationsfreiheitsfälle uns vornehmen, die so ein bisschen illustrieren, was wir machen. Und dazwischen gibt es 3-4 thematische Blöcke. Jetzt aber erstmal zum Einstieg. Als Macher von Frag den Staat seid ihr sowas wie die Paten der Informationsfreiheit in Deutschland und seid sicherlich oft in der Situation, dass ihr Menschen erklären müsst, die zum ersten Mal davon hören oder noch nie davon gehört haben, was das eigentlich ist, Informationsfreiheit. Wie erklärt ihr das?
Auf verschiedene Weisen, was die verschiedenen Weisen so vereint ist, ich betone immer gern, dass das Informationsfreiheit so einen Schalter umlegt im Verhältnis zwischen Bürgerin und Staat, weil zum Beispiel das Informationsfreiheitsgesetz, also das Gesetz in Deutschland, das das umsetzt, sagt, dass grundsätzlich alle Informationen, die beim Staat liegen, herauszugeben sind an die Bürgerinnen und Bürger, wenn die das wollen. Und das ist gerade so für Deutschland eigentlich was der Verwaltung ziemlich wesensfremd ist, weil so das Grundprinzip in Deutschland ja immer war, alles, was beim Staat liegt, ist erstmal geheim, es sei denn, man hat ein berechtigtes Interesse. Und die Informationsfreiheit, das Informationsfreiheitsgesetz sagt jetzt, nein, alles ist grundsätzlich herauszugeben, es sei denn, es gibt Geheimhaltungsinteressen zum Beispiel. Und das ändert natürlich dieses gesamte Spielfeld, weil das bedeutet, wir alle haben das Recht, erstmal alles, was uns interessiert, alles, was wir wichtig finden, vielleicht alles, was wir brauchen für politische Teilhabe, uns zu holen vom Staat. Gutachten, internen Schriftverkehr, Stellungnahmen, Fotos, Videos, die die Polizei macht, all das fällt erstmal grundsätzlich darunter und muss rausgegeben werden.
Mhm. Und welche Rolle spielt Frag den Staat in dem Ganzen? Was ist Frag den Staat, Stefan?
Frag den Staat ist eine Webseite, auf die kann man gehen und eine E-Mail an eine Behörde verfassen, sozusagen. Ja, man sucht sich eine Behörde aus, von der man etwas wissen möchte. Und dann gibt man einen Betreff ein, schreibt einen kleinen Text, was man genau haben möchte. Und wir versenden das dann per E-Mail an die Behörde. Und wenn eine Antwort kommt, dann geht die auch erst an uns. Und wir informieren dann die Antragsteller, was da reingekommen ist. Und wir stellen online diese Korrespondenz mit der Behörde dar. Das heißt, alle können drauf gucken, hat die Behörde fristgerecht geantwortet, hat sie nach dem Gesetzeslaut geantwortet, ja, ist das alles korrekt abgelaufen. Man kann die Anfrage teilen, man kann die Ergebnisse teilen. Wir wollen halt Informationsfreiheit öffentlicher machen.
Und es vor allen Dingen, kann ich jetzt mal als Nutzer von Frag den Staat oder zumindest gelegentlicher Nutzer von Frag den Staat sagen, es ja unfassbar einfach machen, Informationsfreiheitsanfragen zu stellen. Oder ich frage mich, wie haben Leute das vorher gemacht, die bisher keine Ahnung hatten vielleicht vom IFG, weil ihr liefert Formulierungen in den E-Mails mit, die helfen können. Ihr gebt bestimmte Auswahlmöglichkeiten, wie der Kommunikationsverkehr aussehen soll und so weiter. Also ihr macht es auch extrem einfach mit dieser Plattform.
Ja, und ich glaube, vorher gab es wahrscheinlich zwei Problemvarianten, die jetzt kaum noch auftauchen, zumindest mit Frag den Staat. Zum einen, dass vorher Anfragen gestellt wurden, ohne konkreten Bezug zum Informationsfreiheitsgesetz und dass dann Behörden einfach nicht im Sinne des Gesetzes beantwortet haben. Das passiert über Frag den Staat nicht mehr, weil ganz klar ist, das ist ja eine Anfrage über das Gesetz. Und was vorher ganz häufig passiert ist und jetzt kaum noch zum Glück ist, dass Behörden einfach gar nicht geantwortet haben. Wenn ich das privat per Mail oder per Post schicke und niemand sonst kriegt das mit und eine Behörde antwortet nicht, ja, dann passiert in der Regel auch nichts. Wenn das über Frag den Staat geschieht und man direkt online sieht, hier das Verkehrsministerium hat wieder seine Frist gerissen, dann ist der öffentliche Druck ungleich höher für die Behörde dann auch zu antworten.
Und man bekommt auch selber als Anfragensteller Reminder von der Webseite. Übrigens, die Frist ist überschritten, willst du nicht mal nachhaken?
Genau, also die Leute, die das nutzen, die Antragsteller, das sind, die müssen halt auch wirklich dahinterher sein. Ja, wir stellen das nicht für die Leute, wir sind eigentlich nur der Briefträger mit so ein bisschen Beratungstätigkeit.
Ja. Ja, so viel vielleicht zum Einstieg, um mal zu wissen, was ist überhaupt Informationsfreiheit, worum geht es dabei und was ist Frag den Staat. Lasst uns doch mal gleich über das erste Beispiel sprechen, an dem das so ein bisschen, an dem man das mal so ein bisschen plastisch machen kann. Was habt ihr da mitgebracht? Wobei mitgebracht ist gut. Ich habe euch kurz vorher gesagt, hier, ich möchte mit uns über Beispiele sprechen. Vielen Dank, dass ihr euch so kurzfristig welche überlegt habt.
Wir bedanken uns für diese Frage. Über Frag den Staat gibt es inzwischen, ich weiß nicht, 120.000, glaube ich, Anfragen sind es. Die Übersicht zu behalten, ist gar nicht mehr so einfach. Wir haben gerade eine Kampagne, die heißt Top Secret, in deren Rahmen viele Leute, ich glaube inzwischen so knapp 30.000 Anfragen gestellt haben an Lebensmittelaufsichtsbehörden. Das ist so eine relativ klassische Anfrage, die es jetzt schon gibt, nämlich nach Kontrollberichten von den letzten Hygienekontrollen. Also die Lebensmittelaufsichtsbehörden machen alle zwei, drei Jahre, kommt ein bisschen drauf an, beim Imbiss um die Ecke, beim Restaurant, Café Überprüfungen, schauen, ob da alles hygienisch abläuft und halten das dann fest in Kontrollberichten. Und diese Kontrollberichte, die kann man anfragen, die kann man auch tausendfach anfragen, wie wir jetzt über die Kampagne mitbekommen, und die müssen dann herausgegeben werden in der Regel. Das heißt, wenn man jetzt über Frag den Staat nach so ein paar Restaurants oder Cafés sucht, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass jemand schon mal nach einem Kontrollbericht gefragt hat.
Und sozusagen die Behörde ist dann dem Gesundheitsministerium untergeordnet. Nee, es sind wahrscheinlich lokale, sozusagen auf Länderebene dann Behörden. Und die müssen dann Berichte rausgeben, wenn sie die Anfragen gestellt bekommen.
Genau, also es gibt nicht nur das Informationsfreiheitsgesetz. In diesem Fall greift das Verbraucherinformationsgesetz. Und wir wollen aber eigentlich den Nutzern gar nicht erzählen, was es so für Gesetze gibt und was da drin steht. Wir wollen es eigentlich nur möglichst einfach machen, ein Informationsinteresse, das da ist, umzusetzen in eine Anfrage und dann auch eine Information zu bekommen, eine Antwort zu bekommen. Und in dem Fall gibt es halt eine Karte, da kann ich einfach gucken, okay, wo ist das Restaurant, und dann klicke ich drauf und dann wird automatisch die richtige Behörde dazu angeschrieben. Ja, also wir kriegen dann raus, aha, diese Lebensmittelkontrollbehörde ist für dieses Restaurant, für diesen Supermarkt zuständig. Und dann geht halt an diese Behörde eine Anfrage und im besten Fall gibt es nach ein, zwei Monaten eine Antwort.
Okay. Vielleicht erstmal so viel zu dem Beispiel, dass es mal so ein bisschen anschaulich macht, wie das funktioniert. Ich würde tatsächlich jetzt, du hast eben gerade schon gesagt, es gibt ja nicht nur das Informationsfreiheitsgesetz, sondern es gibt auch das Verbraucherinformationsgesetz. Es gibt ganz viele Gesetze. Ich würde tatsächlich mal so ein bisschen über die rechtlichen Rahmenbedingungen sprechen, der Informationsfreiheit. Wer ist denn eigentlich auskunftspflichtig gegenüber wem? Arne, du hast zur Einleitung oder zur Erklärung gesagt, letztendlich ist das Prinzip umgedreht. Erstmal sind alle staatlichen Stellen den Bürgerinnen und Bürgern informations- oder auskunftspflichtig gegenüber, außer es gibt Ausnahmen. Von denen gibt es aber relativ viele, oder?
Ja, im Informationsfreiheitsgesetz des Bundes gibt es so knapp 30 Ausnahmen. Mhm. Und wir haben leider auch, wenn wir uns ganz Deutschland anschauen, so 70 verschiedene Gesetze. Mhm. Das liegt daran, dass es nicht das eine Gesetz gibt, das für alle Stellen gleichermaßen gilt, sondern wir haben das Informationsfreiheitsgesetz, da kommen wir auch gleich mit den Abkürzungen, IFG, UIG, VIG und so weiter. Stefan und ich, wir haben mal einen Rap gemacht. Können wir den in den Shownotes verlinken, bitteschön? Beim 33C3, bei einem 34C3, bei einer Konferenz vom Chaos Computer Club, beim Congress, da haben wir einen Rap gemacht mit all diesen Abkürzungen. Für uns eine Sternstunde des nicht nur des Raps, sondern auch der Informationsfreiheit.
Das war nicht das Rammstein-Like,
das war davor, das IFG mit freundlichen Grüßen.
Okay.
Wie dem auch sei, also das Informationsfreiheitsgesetz gilt auf Bundesebene, dann gibt es noch Landesumsetzung davon, also Informationsfreiheitsgesetze der Länder, allerdings auch nur in 13 Bundesländern. Sachsen, Niedersachsen und Bayern haben keins. Mhm. Da haben sich nämlich die Landesregierungen nicht dazu durchringen können, ähnlich transparent zu sein wie in anderen Ländern. Diese Bundesländer, die unterscheiden sich dann noch in ihren Ausführungen. Manche sind besser, Hamburg zum Beispiel, andere sind schlechter, Hessen zum Beispiel. Und dann, und damit höre ich dann aber auch schon wieder auf, gibt es das Umweltinformationsgesetz, also ein Spezialgesetz, was Umweltinfos betrifft, und das Verbraucherinformationsgesetz, über das Stefan gerade schon geredet hat, wo es um Lebensmittel, Produktsicherheit und so weiter geht. Mhm. Und grundsätzlich gilt für all diese Gesetze, dass staatliche Stellen drunter fallen. Das sind dann nicht nur so die klassischen Behörden wie Ministerien, sondern dann vielleicht auch Industrie- und Handelskammer, die so, der Fachbegriff ist dann mittelbare Staatsverwaltung sind. Es könnte sein, dass auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk drunter fällt. Mhm. Das hängt dann so ein bisschen davon ab, welchen man nimmt. Aber Radio Bremen in Bremen zum Beispiel fällt drunter. NDR ist ein bisschen schwieriger, weil der eine Mehrländerbehörde ist. Dann ist nicht so klar, wer es ist jetzt das zuständige Gesetz, das Hamburger oder das in Niedersachsen und so weiter. Und dann haben wir zumindest im Umweltbereich auch noch eine sehr gute Regelung, die sagt, dass auch staatseigene Unternehmen drunter fallen. Also im Umweltinformationsgesetz ist nämlich geregelt, dass man sich nicht einfach so durch eine Privatisierung aus der Informationspflicht rausflüchten kann. Das ist nämlich was gerade so bei der Informationsfreiheit gern passiert. Hier, das Finanzministerium ist nicht mehr zuständig, sondern die Bundesdruckerei, die ist jetzt privatisiert, obwohl sie dann dem Staat gehört, aber dadurch, dass sie in staatlicher Hand aber im Privatrecht ist, muss sie keine Auskunft mehr geben. Mhm. So, das ist beim Umweltbereich nicht so. Da fällt alles drunter, solange der Staat die Kontrolle drüber hat.
Mhm. In anderen Bereichen, wie ist es so mit Public-Private Partnerships? Die gibt es ja immer mehr quasi, wo dann irgendwie der Staat für Infrastrukturprojekte und so weiter sich mit Unternehmen zusammentut.
Riesen Problem und riesen Herausforderung für die Informationsfreiheit. Was da nämlich häufig passiert, ist, dass dann sehr schnell gesagt wird, ja, all diese genaueren Fragen, wo jetzt das Steuergeld hingeht, alles Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Mhm. Da wird dann sehr schnell darauf verwiesen, dass die Unternehmen, die daran beteiligt sind, ein berechtigtes Interesse hätten, das geheim zu halten. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass, wenn es um die Lkw-Maut, Pkw-Maut geht, das ist ja gerade auch eine größere Frage, dann sehr schnell das zuständige Verkehrsministerium sagt, ja, wir würden ja gern alles offenlegen, aber die Unternehmen, die wollen das dann alle geheim halten.
Mhm. Und das Ministerium hat auch keine Verpflichtung, Informationen zu besorgen von diesen privaten Stellen, obwohl sie da vielleicht die Kontrolle haben, die halt nicht in der eigenen Behörde vorliegen. Ja, also man hat auch nicht den Anspruch zu sagen, okay, ihr habt das nicht, das liegt aber jetzt hier bei dieser privaten Partnership, und dann kann das Ministerium das ja auch nicht da rausholen.
Das führt dann bisweilen dazu, dass man sogar, wenn man irgendwie eine Studie oder sowas IFG oder Rahmenbedingungen zu einer Studie IFG, dass man dann nicht mehr erfahren darf, wie viel die Kosten, wie viel die kostet, gekostet hat. Ja?
Und dabei ist es eine wirklich klassische Frage der Informationsfreiheit. Ja. Wo gehen unsere Gelder hin?
Ja. Genau, ihr habt eben schon die unterschiedlichen den unterschiedlichen Fortschritt in den Bundesländern benannt. Also das heißt, für Landesbehörden sind dann eben die Landesgesetze, Landes-IFG-Gesetze zuständig oder maßgebend. In drei Bundesländern gibt es gar keine. Das sind?
Bayern, Sachsen und Niedersachsen.
Warum gibt es bei denen keine? Was ist eure These?
Woran denkt man denn so, wenn man die Bundesländer hört?
Also Fortschritt, Bürgerrechte.
Genau, ich glaube, Bayern müssen wir nicht weiter erklären, warum es da keins gibt, oder? Da gab es ein Interview vor, ich glaube, 2-3 Jahren mit dem dortigen Innenminister, der, glaube ich, auch immer noch Innenminister ist, Joachim Herrmann, der gefragt wurde, warum es kein Informationsfreiheitsgesetz gibt. Und der hat dann dem Bayerischen Rundfunk gesagt, ja, wenn ich jetzt die ganzen Aktenordner rausgebe, das überfordert ja den Bürger. Und wir wollen ja den Bürger nicht überfordern. Der Bürger ist halt simpel, der hat eine Frage, der will wissen, warum ist das so? Dann sagen wir dem das, aber wir geben dem jetzt nicht die Dokumente dazu. Das ist so das Politikverständnis da. In Sachsen, glaube ich, ist es ähnlich.
Ja. Und in Niedersachsen haben wir einfach, hat sich da ein Zeitfenster geschlossen. Da gab es mal eine Regierung, die wollte das. Die war dann aber kurzfristig nicht mehr im Amt.
Genau, das war die dortige rot-grüne Regierung. Die hatte tatsächlich auch einen Gesetzentwurf geschrieben. Und dann ist aber die rot-grüne Regierung vorzeitig zusammengebrochen. Und
das war quasi die letzte Landesregierung.
Das war die rot-grüne Regierung,
die dann jetzt durch eine große Koalition unter SPD-Führung.
Ja, wo wir erwarten können, dass da nichts mehr passiert. Jetzt erstmal.
Hamburg habt ihr als positiv Beispiel genannt. Was macht Hamburg so gut? Warum sind die auf Nummer 1 des Transparenz-Rankings der Bundesländer?
Die haben sich ihr Gesetz selber geschrieben. Ja, da gibt es das hamburgische, also die Bevölkerung hat sich das Gesetz selber geschrieben, da gibt es das hamburgische Transparenzgesetz, das über ein Volksbegehren da eingesetzt wurde. Das war 2013.
12 ist es, glaube ich, in Kraft getreten. Ja.
Ich glaube, ist ein Jahr später in Kraft getreten. Genau, und da hat, wer war das damals? Mehr Demokratie, der Chaos Computer Club, haben sich zusammengetan und haben ein Volksbegehren für ein besseres Gesetz, ein Transparenzgesetz an den Start gebracht. Und ein Transparenzgesetz unterscheidet sich von einem normalen Informationsfreiheitsgesetz dadurch, dass man gewisse Informationen gar nicht anfragen muss, weil der Staat da schon verpflichtet ist, sie zu veröffentlichen. Und seitdem gibt es dort ein Transparenzregister. Und da kann man reingehen, was suchen und dann kann man sich die Dokumente quasi schon online angucken, ohne dass man danach fragen muss.
Dazu gehören dann zum Beispiel Verträge der öffentlichen Hand. Also in Hamburg hatte diese Kampagne damals viel mit der Elbphilharmonie zu tun, mit dem Baudesaster dort. Also ich glaube, das sollte 70 Millionen kosten, hat dann 700 Millionen gekostet. Und tatsächlich das erste Dokument, was dann online unter transparenz.hamburg.de zu finden war, nachdem es dieses Gesetz gab, waren eben die Verträge zur Elbphilharmonie. Und da mache ich jetzt direkt die Überleitung zu Berlin. Wir haben ja den BER und ich glaube, bei uns sind es nochmal ein paar größere Beträge als hier nur 700 Millionen
Euro.
Lächerlich. Das können wir natürlich viel größer hier. Wir haben hier ein Bündnis für ein Transparenzgesetz in Berlin gegründet, eben damit zum Beispiel die Verträge zum BER öffentlich werden, damit die ganze Berliner Politik, die ja wirklich im Einzelnen ziemlich intransparent ist, sich ändert. Und deswegen fangen wir tatsächlich Anfang August mit der Unterschriftensammlung an, hier für ein Transparenzgesetz in Berlin. Wir haben einen eigenen Entwurf geschrieben, den man sich auch online anschauen kann, 64 Seiten, pure Transparenz. Und dieser Gesetzentwurf, der würde eben festlegen, dass zum Beispiel Verträge auch hier, aber ein bisschen weitergehen, zum Beispiel interne Dienstanweisungen, Informationen über Treffen von Senatoren mit Interessenvertretern, solche Informationen alle von sich aus veröffentlicht werden müssten.
Ich würde tatsächlich gern später nochmal auf die Initiative hier in Berlin zurückkommen. Jetzt aber nochmal ein bisschen die grundsätzliche Frage, hat es in Hamburg was oder was ist der Effekt in Hamburg? Kann man da was zu sagen? Also wenn der Staat Verträge und Ähnliches in so ein Portal kippt, ist erstmal gut, ist eine Voraussetzung, ist sozusagen eine notwendige, aber noch keine hinreichende Voraussetzung dann dafür, dass damit auch was passiert, dass es tatsächlich zum Nutzen der Demokratie, also mehr Beteiligung und so weiter genutzt wird. Kann man da positive Effekte irgendwie feststellen?
Genau, also tatsächlich gibt es auch in dem Gesetz direkt eine Regelung, dass Verträge über einem gewissen Schwellenwert erst in Kraft treten können, nachdem sie einen Monat veröffentlicht waren. Also so etwas, dass quasi die Veröffentlichung, die Transparenz eine Voraussetzung ist dafür, dass Verträge überhaupt in Kraft treten können. Und ich glaube, der Effekt ist, dass, also meines Empfindens nach, sich die Bürger da besser mit dem Staat insgesamt verstehen, ja, dass es da eine bessere Zusammenarbeit gibt. Die Behörden selbst nutzen dieses Transparenzportal sehr intensiv, weil sie jetzt sich nicht gegenseitig mehr nach Dokumenten fragen müssen, sondern tatsächlich einfach dieses Portal nutzen können. Das heißt, da wird auch einfach Arbeit gespart. Und man merkt das, wenn man da was anfragt, dass man es wesentlich wahrscheinlicher bekommt, würde ich sagen.
Der Ton ist auch tatsächlich freundlicher. Mhm. Also in der Regel wird man von Hamburger Behörden, zumindest ist das so meine Wahrnehmung, auf Frag den Staat, auf den Konversationen, die man da so einsehen kann, freundlicher darauf hingewiesen, hey, hier gibt's schon was online und nicht gleich mit einer Gebührenkeule abgeschreckt zum Beispiel.
Das wäre sicherlich einen eigenen Podcast nochmal wert, wie so ein Kulturwandel dann auch in Behörden dann erzielt werden kann. Ich würde gerne noch kurz über die nicht so, also es gibt die Bundesländer, die haben gar keine Informationsfreiheitsgesetze und erst recht keine Transparenzgesetze, aber es gibt auch die Bundesländer wie Baden-Württemberg oder Hessen, die haben zwar sowas, das sich so nennt, Informationsfreiheitsgesetz, aber mit dem kann man nicht ganz so zufrieden sein, wenn ich euch richtig verstanden habe. Ne? Was ist das Problem mit deren?
Beides interessanterweise grün-schwarz beziehungsweise schwarz-grün regierte Bundesländer, die letzten beiden neuen IFGs, also letzten beiden Informationsfreiheitsgesetze verabschiedet haben. Und wir sehen so einen Trend, gerade bei den beiden Bundesländern, dass man sich so alle Ausnahmen, die es überall mal gab, zusammengesammelt hat. Und dann hat man noch gefragt, wer will noch eine Ausnahme? Und da haben sich noch ein paar gemeldet, die hat man mit reingenommen. Also es sind im Prinzip Informationsfreiheitsgesetze, die sagen, das Grundprinzip ist, alles ist offen, und dann kommt die Ausnahmeliste und die ist wahnsinnig lang. Da kommen dann Sparkassen mit rein. In Hessen ist die Polizei ausgenommen. Also nicht nur der Verfassungsschutz, der im Übrigen in vielen Bundesländern und auf Bundesebene ausgenommen ist, sondern sogar die Polizei. Dann sind Schulen ausgenommen und dann fragt man sich am Schluss, wenn man dieses Gesetz durchliest, was kann man denn überhaupt noch anfragen? Und da bleibt nicht wirklich viel übrig, zumal in Hessen sogar die Kommunalebene ausgenommen ist. Man kann nur Landesbehörden ausfragen. Mhm. Und so ein Gesetz, glaube ich, das erstmal vorgaukelt, man will hier Transparenz, hat eigentlich den gegenteiligen Effekt. Denn wenn man dann tatsächlich mal versucht, dieses Gesetz in der Praxis einzusetzen und man dann merkt, ja, man kommt ja gar nicht dran, dann glaube ich, hat das einen ziemlich negativen Effekt auf so ein Verhältnis von Bürgerinnen und Verwaltung, weil es gerade solche Verwaltungsverdruss, Politikverdruss Bewegung deutlich unterstützt. Das eine ist, so ein Gesetz dann überhaupt zu schreiben, und das andere ist, das dann auch wirklich mit Leben zu füllen, und wenn das nicht klappt, dann haben wir, glaube ich, ein ziemliches Problem.
Gibt es denn, es gibt ein Transparenz-Ranking, heißt es, oder? Wenn man sich das angucken möchte, wo das Bundesland, in dem man wohnt, steht, dann kann man das auf transparenzranking.de sich anschauen. Und da gibt es dann mehr Details zu. Ist das eigentlich ein europäisches Phänomen, Informationsfreiheit? Nein, ist es nicht, glaube ich, weil wir kennen es mindestens aus den USA, aber es ist ein weltweites Phänomen. Könnt ihr das mal einordnen?
Es ist definitiv ein weltweites Phänomen, aber der Ursprung, ich weiß, das ist etwas eurozentrisch, aber der Ursprung ist unserer Ansicht nach in Schweden zu finden. Da gibt es dann seit 1766, wie heißt das dort?
Offenlichtingensprinzipien.
Genau.
Ich kann auch Schwedisch, wie man merkt.
Da geht es halt dann tatsächlich um diese Umkehr, dass der Bürger da in Staatsdokumente reingucken kann. Und dann ist, glaube ich, aber auch nicht so viel passiert. Großartig in den USA gab es dann 1966 den Freedom of Information Act auf Bundesebene dort, der da, glaube ich, auch ganz gute Wirkung entfaltet hat. Den gibt es halt da jetzt schon relativ lange. Aber in Deutschland, da haben wir halt erst seit 98 allgemeine Informationsfreiheitsgesetze im Umweltbereich noch schon ein bisschen früher, aber zum Beispiel auf Bundesebene gibt es das erst seit 2006, das Informationsfreiheitsgesetz. Mhm. Also alles relativ jung, auch gerade für die Geschichte der Bundesrepublik. Und da haben wir auf jeden Fall aufzuholen im internationalen Vergleich.
Mhm. Es gibt aber tatsächlich international, ich schaue es gerade bei Right to Information Rating nach, 124 Länder inzwischen, die so ein Gesetz haben. Und da ist dann ganz interessant zu schauen, wie weit die teilweise gehen. Also, dass viele Länder zum Beispiel, anders als in Deutschland, auch das Parlament und so den legislativen Bereich vom Staat mit unter die Informationsfreiheit stellen. Also in Deutschland ist das so, wenn ich jetzt einen Abgeordneten anfrage zu seinen internen Dokumenten, muss der mir die nicht geben. Das ist aber durchaus anders in anderen Ländern. Und wir sehen, dass wirklich gute Gesetze, zumindest jetzt erstmal auf Theorie, so auf Gesetzestheorie-Ebene, man findet zum Beispiel in Mexiko oder in Afghanistan. Die haben ein sehr gutes Informationsfreiheitsgesetz. Mhm. Serbien ist auf Platz 3 in diesem Rating, dass sich so die Texte anschaut. Und dann haben wir aber in vielen Ländern ein Übersetzungsproblem von dieser großartigen Theorie in die Praxis. Mhm. Also es ist schön, wenn ich so ein Recht in der Theorie habe, aber wenn ich am Schluss dafür ermordet werde, dass ich eine Information veröffentliche, dann bringt mir das natürlich nicht viel. Deutschland ist aber in diesem Rating wirklich sehr, sehr weit unten. Ich schaue direkt mal nach, Platz 117 von 124.
Okay,
das heißt, der Gesetzestext an sich in Deutschland ist im Vergleich auf jeden Fall ziemlich schwach.
Aber auch hier ist dann noch Theorie und Praxis zu unterscheiden. Ja. Und für die Praxis ist dann, fragt den Staat zuständig. Ne?
Welches Land kann man denn als Vorreiter nennen oder was sind denn positive Beispiele, wo nicht nur Theorie, sondern auch Praxis irgendwie besonders gut funktionieren? Also ich weiß, ihr arbeitet manchmal allein mit der Quantität der Anfragen, um zu demonstrieren, wie Deutschland quasi hinterherhängt, aber welches Land würdet ihr sagen, kann man sich da als positives Beispiel nehmen?
Also Skandinavien, die skandinavischen Länder sind definitiv vorne. Norwegen, da läuft das so ein bisschen wie Online-Shopping, ja, man guckst dir so eine Seite an und klickt dann die Dokumente an, die man haben will und tut dir so eine Art Shopping-Basket und dann bekommt man die halt ein paar Tage später.
Ich glaube, die offizielle Frist ist 2 Tage zur Antwort.
Ja, in Deutschland haben wir 1 Monat und die wird oft gerissen. Ja.
Genau, und wenn wir uns Großbritannien und USA allein mit der Quantität anschauen, sehen wir, dass es da vielleicht 20 Mal so viele Anfragen gibt wie in Deutschland. Also wir haben so auf Bundesebene, zumindest in den offiziellen Statistiken an Bundesbehörden, jedes Jahr so 13.000, 14.000 Anfragen. In Großbritannien gibt es Hunderttausende pro Jahr. Mhm.
Okay, also noch etwas Raum. Luft nach oben. Ich würde gerne nochmal eine Runde darüber drehen, warum das eigentlich ein wichtiges Thema ist und was so die Hoffnungen sind, die sich verbinden eigentlich mit der Informationsfreiheit. Und vielleicht steigen wir dann mal mit dem nächsten Beispielfall ein, den ihr dabei habt.
Ja, wir beschäftigen uns in den letzten Jahren, ich glaube, allein schon aus persönlichem Interesse relativ viel mit Migrationspolitik und der Frage, wie in diesem Bereich Transparenz für einen besseren Diskurs sorgen kann und haben auch einige Anfragen, einige Klagen gerade so ans Auswärtige Amt und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gestellt und haben da in den letzten Jahren immer wieder, glaube ich, sehr interessante Dokumente veröffentlicht, gerade vom Auswärtigen Amt. Ein Beispiel, was ich sehr eindrucksvoll fand, das wir letztes Jahr veröffentlicht haben, war ein Drahtbericht, also ein Diplomatenbericht des Auswärtigen Amts zu Flüchtlingslagern in Libyen. Mhm. Das ist ein mehrseitiges Dokument von einem Diplomaten, der durch Libyen gereist ist, durch verschiedene Flüchtlingslager und sich mit Zeugen auseinandergesetzt hat und am Schluss einen Bericht nach Berlin geschickt hat darüber und unter anderem darin geschrieben hat, dass es in bestimmten Lagern in Libyen, das ist ein Zitat, KZ-ähnliche Verhältnisse gibt. Mhm. Und diesen Bericht so in voller Länge mit dem Logo des Auswärtigen Amts zu sehen, zeigt für mich sehr gut, was für eine Kraft so ein diese Informationsfreiheit haben kann, wenn man eben nicht nur eine Auskunft bekommt von der PR-Abteilung des Auswärtigen Amts, die dann sehr diplomatisch rumsprechen, sondern tatsächlich die interne Kommunikation, wo dann Klartext geredet wird. Und dieser Drahtbericht, der ist dann so ein bisschen rumgegangen und wurde inzwischen vor, ich glaube, einem Monat oder zwei Monaten gab es eine Klage gegen die EU vor dem ICC, dem Internationalen Strafgerichtshof. Da wurde dieser Drahtbericht dann auch mitverwendet. Mhm. Da wurde, gab es eine Anklage gegen die EU und dann wurde eben belegt, warum die Zusammenarbeit der EU mit Libyen problematisch ist, unter anderem eben mit diesem Drahtbericht. Und da zeigt sich eben auch, warum es so sinnvoll ist, nicht nur Zitate zu veröffentlichen, sondern ganze Dokumente. Und das ist ja auch das, was Netzpolitik.org so viel macht, weil das ein Vertrauen stärkt in diese Inhalte und weil es aber eben auch Leuten ermöglicht, diese Inhalte für andere Dinge weiter zu verwenden und dann ihre eigenen Schlüsse daraus zu ziehen.
Genau, zum Kontext muss man ja wahrscheinlich oder ist vielleicht nochmal gut, sich vor Augen zu rufen, dass diese Lager in Libyen, wie auch in der Türkei, sozusagen Teil der Strategie sind Deutschlands und der EU, mit den großen Migrationsbewegungen umzugehen quasi. Also nach 2015 sozusagen ist jetzt offizieller Teil der Strategie, dass es eben die Lager dort gibt, damit Menschen gar nicht erstmal hier rüberkommen, sondern die da abgefangen werden, aus dem im Zweifelsfall auch aus dem Meer gefischt und dann wieder nach Libyen in die Lager gesteckt werden quasi. Und so hat das Dokument dann ja auch tatsächlich eine echte Debatte ausgelöst quasi und hat was illustriert oder was, was man vorher wusste, ahnte, aber eben noch nie so oder noch nicht in dieser offiziellen Form vor sich hatte.
Ja. Ja, wenn intern gesagt wird, das sind KZ-ähnliche Verhältnisse und trotzdem weiter kooperiert wird mit Libyen, dann ja, kann man sich da noch einiges zu denken, glaube ich.
Kann halt dann noch keiner hinter mehr sagen, er hätte nichts gewusst.
Genau. Damit ist sozusagen ein Teil schon mal sehr gut illustriert, warum das Thema Informationsfreiheit wichtig ist. Nämlich, dass Informationen über Zustände beispielsweise oder bislang geheime oder muss man wahrscheinlich mit der Formulierung aufpassen, weil es ja eben nicht als geheim eingestuft ist, aber sozusagen nicht öffentliche Informationen staatlicherseits eben an die Öffentlichkeit kommen. Was würdet ihr sonst noch sagen, sind sozusagen Funktionen oder Hoffnungen oder warum ist es wichtig, dass es die Informationsfreiheit oder das Informationsfreiheitsgesetze gibt?
Ich glaube, das ermöglicht auch Personen, da etwas mitzugestalten, die vielleicht nicht im Journalismus arbeiten oder nicht die gleiche Plattform haben. Also wenn wir jetzt einfach sagen würden, aus irgendwelchen Texten zitieren würden oder ähnliches, dann würde man uns vielleicht einfach keinen Glauben schenken. Aber wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt hier das Originaldokument veröffentlicht, das wir vom Staat selbst erhalten haben, dann da helfen wir dann quasi auch dem Journalismus selbst, der kann das dann weiter in der Richtung recherchieren. Da schaffen wir halt diese Transparenz, vor der sich der Staat aus irgendwelchen Gründen gerade ziert. Und ich glaube, das ist einfach ein kleiner, aber also auch nicht sehr aufwendiger Teil, den wir da leisten können. Als Privatperson kann ich einfach da eine Frage stellen und bekomme dann Dokumente als Antwort, die Aufschluss geben können über, wie die Welt läuft, wie der Staat da gewisse Dinge sieht. Und wenn ich das teile mit anderen, dann kann ich da halt helfen, tatsächlich etwas zu bewegen.
Und ich glaube, dann geht es letztlich darum, bestehende Machtungleichgewichte zumindest teilweise mit auszugleichen. Also, ja, was sagen wir immer, Wissen ist Macht, offenes Wissen ist Ermächtigung. Mhm. Wenn nicht mehr nur ein kleiner Kreis von Leuten in Politik und Verwaltung Zugriff hat auf eine Information, sondern auch Leute, die sich in Bürgerinitiativen oder in Nichtregierungsorganisationen engagieren, dann kann das dazu führen, dass eine Debatte ganz anders abläuft, dass ein politisches und zivilgesellschaftliches Engagement ganz anders befähigt ist. Und deswegen setzen wir in den letzten Monaten und Jahren auch stärker darauf, mit anderen Nichtregierungsorganisationen zusammenzuarbeiten. Also Top Secret hatten wir schon genannt zu den Hygieneberichten. Das ist eine Kooperation mit Foodwatch. Wir kooperieren viel mit Abgeordnetenwatch und haben großes Interesse, das in verschiedenen Themenbereichen zu machen, weil wir glauben, dass viele zivilgesellschaftliche Organisationen mithilfe von uns und von dem Informationsfreiheitsgesetz so ein informationelles Ungleichgewicht ausgleichen können, zumindest teilweise.
Mhm. Könnte man sagen, dass es eben auch Teil letztendlich geworden ist der Checks and Balances in der Demokratie. Also ich meine, die Rolle der Öffentlichkeit als Kontrollfunktion und diejenigen, die Macht haben, indem sie, also Staat, Behörden und so weiter, zur Verantwortung gezogen werden oder rechtfertigungspflichtig sind. Die Rolle, die die Öffentlichkeit dafür eingenommen hat, ist ja immer größer geworden quasi. Lange Zeit waren es nur Journalistinnen und Journalisten. Das ist eben heute ja nicht mehr der Fall, weil alle irgendwie publizieren können oder fast alle unter bestimmten Voraussetzungen und es erweitert sozusagen eigentlich oder verbreitert die Basis dafür, dass die Institutionen und staatlichen Institutionen eigentlich kontrolliert werden quasi, oder? Also geht auch darum, dass sie sich vielleicht nicht trauen oder dass sie immer im Kopf haben müssten eigentlich, wenn sie, also wenn man jetzt mal unterstellt, dass es auch mal sozusagen nicht saubere Absichten gibt, das wird deutlich schwieriger dadurch, dass es Informationsfreiheit gibt, oder?
Genau, also Parlamentarier, die haben ja eigentlich die Opposition hat die Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren, aber selbst da kommt es jetzt auch schon öfters vor, dass da dann nicht über kleine Anfragen oder große Anfragen im Parlament kontrolliert wird, sondern dass dann auch Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt werden, weil man da dann Zugriff auf Originaldokumente bekommt, während man sonst über parlamentarische Anfragen eher halt eine Antwort bekommt von der Bundesregierung, die halt dann so formuliert ist, dass man da gegebenenfalls nichts mehr rauslesen kann. Also zum Beispiel bei den Mautverträgen ist das jetzt der Fall, dass da ein Grünpolitiker den Informationsfreiheitsweg gewählt hat. Ja, und das zeigt, dass das halt nicht nur für Bürger eine Möglichkeit ist, sondern halt auch für die Opposition, für die Politik selbst.
Und tatsächlich auch für Journalistinnen und Journalisten. Also bei netzpolitik.org arbeiten wir viel damit und auch andere Journalistinnen und Journalisten nutzen das, wenn sie mit Presseanfragen nicht weiterkommen, was ja relativ häufig der Fall ist, weil Pressesprecher und Pressesprecherinnen ihre Aufgabe darin sehen, mit der Presse zu sprechen zwar, aber sie irgendwie woanders hin abzulenken und nicht Fragen zu beantworten. Was ist denn für euch persönlich? Weil also ihr seid ja auch mit großem Engagement seit Jahren dabei. Das, was eigentlich Bock macht daran? Also wo liegt der Spaß?
Naja, es geht schon darum, was rauszufinden, was vorher irgendwie nicht öffentlich war. Also ich habe damit persönlich angefangen, weil ich ein Teil der Open-Data-Bewegung in Deutschland war und habe gemerkt, okay, wir haben jetzt so ein paar Leute, die sich dafür interessieren, aber der Staat interessiert sich eigentlich nicht dafür, etwas Open-Data zu machen, also etwas zu veröffentlichen, Daten zu veröffentlichen. Und man kann ihn auch nicht zwingen, jedenfalls dachte ich das, bis ich halt das Informationsfreiheitsgesetz kennengelernt habe, das ist halt die rechtliche Grundlage. Sonst bei Open-Data ist der Staat sonst in der Situation, dass er dann freiwillig gewisse Datensätze veröffentlicht und das ist auch gut und das soll auch weitermachen. Aber die rechtliche Grundlage, etwas zu bekommen, etwas zu erhalten vom Staat, dass der vielleicht selber gar nicht selbst veröffentlichen will, das ist halt das Informationsfreiheitsgesetz. Und das ist sozusagen ein bisschen der, ja, wenn man aus Hacker-Perspektive denkt, ja, das ist quasi der Trick, dann da ranzukommen. Ja. Mhm. Wenn sich da jemand weigert, dann gibt es dann aber immer noch ein paar Paragraphen, die man anführen kann. Dann gibt es noch weitere Wege, die man nutzen kann, um an diese Informationen zu bekommen. Man kann klagen, man kann Vermittlung einschalten. Das ist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen so der Hackerweg, an Informationen heranzukommen. Ja, und das ist auch, ich sehe das immer so als Gegenstück zur Kryptografie, ja, als Gegenstück zum Abschotten, zum sich möglichst irgendwie alle Geräte sicher zu halten, alles zu verschlüsseln. Man muss halt auch den anderen Weg gehen, um nicht nur die privaten Daten zu schützen, sondern auch die öffentlichen Daten zu nutzen.
Ich glaube, für mich ist ein großer Teil meiner Motivation tatsächlich Verzweiflung. Also die Frage, wie kann ich mit der Ohnmacht, die ich tagtäglich fühle angesichts meines Nachrichtenkonsums, so umgehen, dass ich immer noch irgendwie klarkomme. Und Informationsfreiheitsanfragen sind für mich zumindest, vielleicht bin ich da auch ein bisschen weird, aber für mich ein wirklich gutes Werkzeug, damit umzugehen. Also wenn ich mich über das Verkehrsministerium ärgere, dann stelle ich eine Anfrage zu einem bestimmten Sachverhalt. Und wenn ich mich noch mehr ärgere, dann verklage ich sie danach auch. Und tatsächlich dann zumindest letztlich vor Gericht auf Augenhöhe zu reden mit den Verantwortlichen, weil sie das machen müssen, weil sie dazu gezwungen werden, das finde ich total wichtig, damit ich weitermachen kann. Also wir haben vor kurzem den Bundesnachrichtendienst verklagt und die mussten dann erscheinen in Leipzig vom Bundesverwaltungsgericht und haben dann auch eine Klatsche kassiert vom Gericht. Und die, also mit denen danach zu sprechen und zu merken, wie die das auch persönlich gewurmt hat und wie das intern bei denen offensichtlich eine Auswirkung hat, weil die merken, die müssen jetzt antworten, das macht schon einen Unterschied. Und zu sehen, dass man so einen Unterschied erwirken kann, das finde ich für mich total wichtig.
Also auch eine Frage der, oder ein Mittel der Ermächtigung, Selbstermächtigung quasi. Wo stehen wir denn heute in Sachen Informationsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland? Ihr habt schon über die unterschiedlichen Gesetze gesprochen, in den Ländern. Es ist insgesamt ein recht junges Feld in Deutschland, gerade im Vergleich zu Schweden dann offensichtlich, die da schon etwas länger dran sind. Aber wie ist sozusagen der Status quo? Können wir davon sprechen, dass es eine Entwicklung in die richtige Richtung gibt? Wahrscheinlich gibt es auch sehr viel Unterschiedlichkeit, wenn das eine Bundesland sozusagen sich komplett weigert, während ein anderes Bundesland irgendwie sagt, okay, wir machen das proaktiv und haben ja ein Transparenzgesetz. Aber würdet ihr, wie ist der übergeordnete Trend? Können wir davon Fortschritt in Sachen Informationsfreiheit sprechen?
Je nach Tagesstimmung, oder?
Ja, also ich glaube, bisher im Großen und Ganzen haben wir eigentlich nur Fortschritte gemacht. Es gab ein paar Rückschritte, die dann so im ganz kleinen Detail durch die Regierung eingesetzt wurden. Also irgendwann mal wurde die Bundeshaushaltsordnung so geändert, dass man nicht mehr an Berichte des Gerichts, des Rechnungshofs rankommt. Mhm. Ja. Und das, da hat man so kleine Rückschritte, da merkt man dann, wenn es ganz, ganz interessant wird, da wird dann auch in der Nacht- und Nebelaktion nochmal schnell versucht, da irgendwas geheim zu halten. Aber insgesamt so die Gesetze, es gibt jetzt mehr Gesetze als noch vor 5 Jahren, in der die irgendwie mehr Länder abdecken. Das Hamburgische Transparenzgesetz hat gezeigt, dass Volksgesetzgebung da was verbessern kann. Insgesamt sieht man auch, dass die Länder selber in Richtung Open Data gehen, also nicht nur diese Gesetze, sondern auch freiwillig dann mehr veröffentlichen. Aber es ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg. Und ich glaube, auf diesem Weg wird es auf jeden Fall auch sehr viel um Klagen gehen. Ja? Mhm. Weil diese Rechtsdurchsetzung ist das letztlich, was dann klar macht, dass das Informationsfreiheitsgesetz auch angewendet werden muss.
Vielleicht muss man da nochmal betonen, wie seltsam eigentlich Informationsfreiheitsgesetze aus Gesetzgeberperspektive sind. Also eine Verwaltung und eine Politik, die ein Gesetz macht, dass sie selbst transparenter macht. Das liegt ja eigentlich überhaupt nicht im Interesse. Und deswegen sind die Bedingungen, unter denen solche Gesetze entstehen, auch immer super seltsam. Also das Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene ist das letzte Gesetz, was Rot-Grün 2005 noch umgesetzt hat. Und zwar nicht das Ministerium, sondern das Parlament. Mhm. Also ich weiß nicht, ich kenne sonst kaum ein anderes Gesetz, das vom Parlament selbst entwickelt wurde.
Und sehr selten. Ja.
Das Innenministerium unter Otto Schily damals wollte es nämlich nicht. Deswegen kam es aus dem Parlament. Das letzte Gesetz von Rot-Grün und dann kam die Merkel-Regierung, die dann für die Umsetzung zuständig war. Also allein das ja schon als Werdegang total interessant und im Prinzip kann man das IFG auf Bundesebene so auch als das Merkel-Gesetz im Prinzip bezeichnen, denn seitdem Merkel an der Macht ist, gibt es dieses Gesetz, vorher gab es das nicht. Und wirklich
könnte man ihr in 10 Jahren wieder als positive, als Teil ihrer positiven Bilanz zuschreiben, so wie ihr andere Dinge dann zugeschrieben sind. Aber
ja, und interessant ist dann jetzt natürlich, was passiert, wenn Merkel nicht mehr da ist, was passiert, wenn wir vielleicht eine andere Konstellation auf Bundesebene haben, die wir bisher noch nicht hatten. Also die Grünen in Oppositionsrolle, und wir kennen das überhaupt ja von der Opposition, finden Transparenz immer ganz toll. Ganz häufig haben wir aber schon mitbekommen, wenn dann eine Oppositionspartei in die Regierung kommt, findet sie es nicht mehr so toll.
Soll es geben. Ja.
Und das ist, glaube ich, jetzt so eine der großen Fragen. Das IFG, das Informationsfreiheitsgesetz, soll jetzt auch geändert werden. Jetzt noch diese Legislatur. Das Innenministerium ist zuständig dafür. Also die wir immer verklagen, die Personen, die auf der anderen Seite sitzen im Gerichtssaal, tatsächlich genau die Personen sind jetzt zuständig für die Änderung des Gesetzes. Ich bin da eigentlich ein bisschen skeptisch, was so die Frage angeht, was sie da reinschreiben wollen. Gleichzeitig aber auch die Frage, können die jetzt wirklich hinter den bisherigen Stand zurückfallen? Und ich glaube, wenn die das versuchen, dann gibt es auf jeden Fall öffentlichen Widerstand.
Also ich glaube, wir haben gerade die Befürchtung, dass die Antragstellung, die wir ermöglichen, und das ist pseudonyme Antragstellung online über unser Portal, das per E-Mail verschickt wird, dass da versucht wird, irgendwie einen
Riegel vorzuschieben, ja. Sondern man muss sich dann erst mit seinem E-Perso
bei bundesregierung.de einloggen, genau.
Ja. Und genau solche Regelungen haben zum Beispiel in Spanien ein ähnliches Portal in die Knie gezwungen.
Mhm. Okay, da gilt es dann hinzuschauen, vielleicht gibt es ja aber auch eine progressive Mehrheit, die das ausbaut, Transparenzgesetz im Bund, na gut, okay. Das ist aber eigentlich eine ganz gute Überleitung zum Thema, zum nächsten Themenblock, so ein bisschen den Schwierigkeiten und den Grenzen der Informationsfreiheit, weil wer euch und eure Arbeit verfolgt, bekommt mit, dass ihr relativ viel Zeit dann auch mit Klagen oder vor Gericht verbringt. Es gibt neben Frag den Staat ja auch das Portal Verklag den Staat, das ihr an den Start gebracht habt. Genau, aber vielleicht steigen wir in diesem Blog mal wieder mit einem Beispiel ein, das so ein bisschen illustriert, wie schwierig das auch sein kann.
Das sind die Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages erarbeitet ja für die Abgeordneten so Gutachten und der Abgeordnete kann dann fragen, okay, ich möchte gerne zu diesem Themenbereich was wissen, und dann erstellten diese Dienste ein Gutachten dazu, und die waren lange Zeit nicht öffentlich, beziehungsweise da waren so eine Auswahl war öffentlich, aber das, was man da eigentlich interessant fand, war meist nicht öffentlich. Und da gab es dann zwei unterschiedliche Fälle. Einmal wollte jemand etwas wissen zu einem sogenannten UFO-Gutachten. Da ging es dann um UFO-Sichtungen und was eine UN-Resolution damit zu tun hat. Und da gab es dann Leute, die wollten unbedingt wissen, was in diesem Gutachten drin stand, weil sie sich wahrscheinlich erhofft haben, dass damit die Aliens definitiv auch von der Bundesregierung oder dem Parlament in diesem Fall nicht mehr zurückzuweisen sind, die Existenz. Ja. Und das andere war ein Gutachten, das offenbar auch als Grundlage zur Arbeit von, wie heißt der Adlige?
Gutenberg.
Von Gutenberg.
Zu Gutenberg.
Zu Gutenberg, ja. So viel Zeit muss sein, genommen wurde. Und wo er offenbar auch plagiert hat draus. Ja. Und diese beiden Gutachten, die wollte man haben vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Aber da war die Frage, fällt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages eigentlich unter das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes? Weil das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes gilt nicht für die parlamentarische Arbeit, weil das Mandat ist geschützt, auch verfassungsrechtlich. Mhm. Und aber da kann man trotzdem argumentieren, dass der wissenschaftliche Dienst keine Mandatsarbeit vornimmt, sondern Verwaltungsarbeit. Weil es geht ja nicht darum, dass der wissenschaftliche Dienst da für die Opposition irgendwelche Studien schreibt, sondern dass er möglichst neutral einen Standpunkt da vertritt. Und irgendwie eine rechtliche Aufarbeitung zum Beispiel macht. Und genau das hat dann auch das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass der wissenschaftliche Dienst des Bundestages als Verwaltung zu erkennen ist. Und dann deswegen konnten wir halt, deswegen sind diese Gutachten damit dann fallen unter das Informationsfreiheitsgesetz. Das hat natürlich nicht dazu geführt, dass der Bundestag diese Gesetze, diese Gutachten direkt veröffentlicht hat, sondern man musste sie dann immer noch einzeln anfragen. Das haben wir aber dann relativ einfach gemacht, und wir in Zusammenarbeit mit Abgeordnetenwatch haben uns eine Liste besorgt aller Gutachten, und dann haben wir unsere erste Online-Kampagne durchgeführt, wo wir dann diese Liste online gestellt haben, und jeder konnte dann so ein bisschen suchen nach einem Thema, was jemanden interessiert, und konnte dann einen Button klicken, anfragen, und dann wurde genau zu diesem Gutachten dann eine Anfrage rausgeschickt, und innerhalb der ersten paar Wochen wurden halt dann Tausende dieser Anfragen gestellt, und letztlich hat der Ältestenrat dann entschieden im Bundestag, dass man diese Gutachten vielleicht doch veröffentlichen sollte, weil die Verwaltung dann ziemlich blockiert war mit diesen Anfragen.
Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel für dann diesen von dir beschriebenen Hacker-Ansatz, wie man sozusagen durch Umwege und kleine Hacks dann doch ein größeres Ziel erreichen kann.
Genau, es geht nicht um Cyberkriminalität oder so. Ne? Der Hackerangriff, den wir da gemacht haben, ist einfach zu zeigen, okay, das müsste eigentlich öffentlich sein. Jede Person hat einen Anspruch, dieses Dokument zu erhalten. Warum machen wir es nicht so, dass es tatsächlich öffentlich ist, und erzeugen so ein bisschen Aufwand, so dass zum Schluss die Erkenntnis reift, eigentlich sollten wir es veröffentlichen.
Das war also der schönste Bundestagshack, den es bis jetzt gab.
Ja. Ja, also lass uns aber mal auf die Frage gucken, noch mal ein bisschen im Detail, warum tun sich die Behörden denn eigentlich so schwer? Also das Bundesinnenministerium hat vom Oberverwaltungsgericht den schönen Satz gesagt in einem der Verfahren, durch Portale wie Frag den Staat gelangen immer mehr Dinge an die Öffentlichkeit. Das ist eine Entwicklung, die für die Verwaltung nicht wünschenswert ist. So sagte das Innenministerium im Frühjahr 2019, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jürgen Habermas hat 50 Jahre vorher in seiner Habilitationsschrift, glaube ich, war es, im Strukturwandel der Öffentlichkeit, müsste, glaube ich, Ende der 60er rausgekommen sein, bereits festgehalten, die wirksamsten Widerstände bot dem Prinzip der Publizität die Verwaltung. Aber nicht in erster Linie, weil bestimmte Vorgänge gerade im öffentlichen Interesse der Geheimhaltung unterworfen wären, sondern vor allen Dingen natürlich deshalb, weil die Bürokratie neben der Armee das einzige im Absolutismus ausgebildete Machtmittel in der Hand der Fürsten gegen die Interessen der bürgerlichen Gesellschaft darstellte. Ist es das letztendlich? Geht es um jetzt im Wesentlichen um Machtfragen, warum Behörden, Verwaltungen sich so schwer damit tun, sich der Informationsfreiheit zu unterwerfen und Transparenz zu gewährleisten, oder hat es andere Gründe?
Also das Zitat finde ich gut, vielleicht tun wir das auf die Startseite von Frag den Staat.
Ja, also kompakt jetzt. Auch,
ja.
Einfach zu lesen.
Ja gut, okay, ist ein bisschen komplexer.
Also natürlich, ja, es geht um Machtfragen und ich glaube, dass es viele, also wir kennen ja den zuständigen Beamten im Innenministerium auch und der arbeitet da jetzt auch nicht seit gestern, sondern seit sehr vielen Jahren und auch schon in der Zeit, bevor es das Informationsfreiheitsgesetz gab. Und ich glaube, das ist zumindest teilweise auch ein bisschen eine Generationenfrage, dass Leute, die zu einer anderen Zeit angefangen haben, in der Verwaltung zu arbeiten, eher mit dem Grundansatz rangehen, diese Informationen, mit denen ich hier arbeite, das sind meine Informationen. Die gehören mir, ich habe die erstellt, meine Abteilung hat die erstellt. Was kommen da andere Leute und wollen da jetzt reingucken? Die haben doch nicht die Kompetenz, wie wir sie haben. Also das ist durchaus, glaube ich, häufig ein Ansatz. Ich will nicht mit jedem Bürger und mit jeder Bürgerin darüber reden. Wir sind die Experten. So, das ist das eine. Und damit verbunden ist aber häufig, glaube ich, auch einfach eine Angst vor davor, dass vielleicht Fehler entlarvt werden können, aber viel simpler und viel häufiger noch auch einfach eine Angst, überfordert zu werden davon. Also was passiert, wenn auf einmal 10 und Dutzende und Hunderte Anfragen kommen bei mir und ich muss sie alle beantworten? Da komme ich doch eigentlich gar nicht zu.
Man gibt auch die Interpretationshoheit auf. Ja. Das heißt, man hat da die Akte und man kann dann in einer Stellungnahme sagen, ja, so ist das. Aber wenn andere die Akte haben, dann können sie natürlich auch eine andere Sicht auf diese Akte entwickeln. Also tatsächlich ist das irgendwie, manchmal spielt auch die Macht im Großen eine Rolle. Ja, dann sagt der Minister, dann sagt der Staatssekretär vielleicht, irgendwie das dürfen wir nicht veröffentlichen. Aber oftmals, glaube ich, auch einfach die Macht im Kleinen. Ja, dass da eine Person sitzt und die hat das ewig so gemacht und möchte es jetzt auch eigentlich nicht anders machen.
Und das finde ich zum Beispiel mit den Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst interessant, die du gerade angesprochen hattest. Wenn man sich die teilweise durchschaut, dann kann man, finde ich, häufig auch zu einer anderen Einschätzung kommen. So, also diese Gutachten werden häufig so in der Presse dann als die eine Wahrheit der Juristin präsentiert. Das sind die ganz häufig nicht. Ein Beispiel dafür, es gab ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes darüber, ob der Wissenschaftliche Dienst die Gutachten herausgeben muss nach dem IFG. Also quasi ein sich selbst beurteilendes Gutachten. Die sind zum überraschenden Schluss gekommen, dass sie das nicht müssen. So, das ist offensichtlich ein Gutachten, das zu einer falschen Einschätzung kam. Und das ändert natürlich den Diskurs und ändert dann auch oder vermindert eine Macht von, in dem Fall dann bestimmten Juristen zum Beispiel.
Also ich glaube, das ist auch einfach, ne, wie eine Selbstwahrnehmung, ja, arbeite ich jetzt irgendwie hier für meinen Abteilungsleiter oder arbeite ich quasi, ne, für die Bevölkerung? Ja? Also so ein bisschen, für wen arbeite ich eigentlich und wem gehören die Akten, die bei mir liegen? Also dieses Umdenken, also diesen Kulturwandel in der Verwaltung, wie wir so gerne sagen, das braucht Zeit. Aber ich glaube, wir können es beschleunigen.
Genau, wenn man es wohlwollend oder die wohlwollende Blick darauf ist, eben es braucht dann Zeit und sicherlich auch irgendwie Rahmenbedingungen, die dafür irgendwie geschaffen werden müssen, ist auch eine Herausforderung dann vielleicht für eine Regierung oder eine Aufgabe für die Regierung, dann auch die Voraussetzungen in den Behörden überhaupt erst zu schaffen, auch was Arbeitsabläufe und so weiter angeht. dann gibt es ja aber auch noch die Fälle, wo man, egal wie wohlwollend man drauf guckt, man irgendwie das Gefühl hat, okay, die haben einfach keinen Bock, oder sonstige Gründe, aber die benutzen jeden noch so fiesen und absurden Trick. Beispielsweise wird das Urheberrecht herangezogen, um Veröffentlichung zu verhindern, oder? Da habt ihr auch immer mal wieder Fälle.
Da haben wir sogar einen aktuellen Fall, nämlich vom Bundesamt für Risikobewertung. Das ist ein Institut vom Ernährungs-Landwirtschaftsministerium, also Julia Klöckner von der CDU unterstellt. Von denen haben wir vor einem halben Jahr ein Gutachten zu Glyphosat angefragt, wo es um Krebsrisiken ging. Und wir haben dieses Gutachten dann auch direkt veröffentlicht. Das ist ja das Grundprinzip von uns und wurden dann tatsächlich vor Gericht gezogen vom Bundesinstitut mit der Begründung, dass wir eine Urheberrechtsverletzung begangen hätten. Mhm. Und das ist natürlich von der Herangehensweise eine skandalöse, also aber auch ein bisschen verrückte Idee von einer Behörde, die aus Steuerzahlermitteln mit Beamten eine Information erstellt und dann sagt, wir haben das Urheberrecht drauf. Mhm. Und das dann zu verwenden, um letztlich Zensur zu betreiben. Stefan sagt immer Zensurheberrecht. Mhm. Ich glaube, das ist da auch tatsächlich der richtige Begriff, obwohl ich, glaube ich, in vielen anderen Fragen eher nicht so von Zensur reden würde. Ich glaube, da ist es tatsächlich der Fall, weil ja auch das Urheberrecht ursprünglich eher zur Vergütung von Künstlerinnen und so gedacht war. Und hier sieht man, dass es letztlich aber um die Kontrolle von Informationen geht und letztlich dann um Missbrauch vom Urheberrecht. Mhm.
Gibt es eurer Meinung nach denn auch gerechtfertigte Grenzen für die Informationsfreiheit? Also muss der Staat nicht auch bestimmte Geheimnisse haben können? Würdet ihr sagen, es gibt Bereiche, die man vielleicht nicht grundsätzlich ausnehmen sollte, aber wo es Sinn macht, sozusagen eine differenziertere Regelung zu haben?
Ja, also definitiv. So sieht das zum Beispiel auch das Verfassungsgericht und da müssen wir uns natürlich dann auch dran halten. Aber natürlich ist es vernünftig, irgendwo auch Grenzen zu setzen. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man diese Grenzen halt immer abwiegt. Ja, dass man die mit dem öffentlichen Interesse zum Beispiel abwiegt. Ja, dass man sagt, okay, das ist jetzt kein absoluter Schutz, sondern es ist halt ein relativer Schutz. Ja, meinetwegen kann man zum Beispiel Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse in einer als Ausnahmeregelung haben, aber dann muss man das halt abwägen mit dem öffentlichen Interesse. Und das öffentliche Interesse muss man halt so interpretieren, dass tatsächlich sowas dann im Regelfall herausgegeben wird oder aber halt nur das Minimalste geschwärzt wird. Also man kann sich ja da, geht ja nicht dann darum, das ganze Dokument nicht zu herauszugeben, sondern dann kann es ja reichen, tatsächlich irgendwie eine Zahl zu schwärzen. Ja? Aber oft muss man auch noch nicht mal diese Zahl schwärzen. Ja? Man kann sich da halt genau angucken, wo es denn tatsächlich zu einem Schaden führen würde. Und das muss man halt dann möglichst eng auslegen.
Ein anderer, wahrscheinlich ein bisschen offensichtlicher Grund wär Datenschutz. Wenn es darum geht, wo werden Sozialhilfen gezahlt und an wen, dann soll natürlich nicht jede Person einfach kommen können und sämtliche Informationen darüber abziehen. Andererseits sehen wir, dass Datenschutz dann häufig benutzt wird, um Informationen, die eigentlich im öffentlichen Interesse wären, abzuwehren. Mhm. Also wer war jetzt als Interessenvertreterin im Kanzleramt? Da haben wir wahrscheinlich schon ein öffentliches Interesse dran. Da wird dann aber häufig gesagt, Datenschutz dürfen wir nicht rausgeben, wer da jetzt hier zu Besuch war.
Gab es nicht sogar dieses Beispiel in einer Kommune, wo die Busfahrpläne sozusagen irgendwie nicht veröffentlicht oder veröffentlicht werden sollten aufgrund von Datenschutz?
Also, na, das klingt ja schon wieder absurd, ne? Also, ich erinnere mich an den Fall nicht, aber da ist ja schon ganz klar, okay, man kann jetzt nachverfolgen, wo der Busfahrer ist, aber Herrgott, ja.
Tatsächlich ist es ja, aber kann man schon so beobachten, dass es aber auch seitens der Behörden und Verwaltung dann auch so Hacks gibt quasi, oder? Also Datenschutz, Urheberrecht sind jetzt vielleicht irgendwie so offensichtlich absurde Fälle, aber es gibt immer wieder Fälle, in denen man dann in der Behörde irgendwie mit Klebezetteln plötzlich arbeitet, um Dinge nicht dokumentieren zu müssen, nicht verakten zu müssen, immer mehr Non-Paper, also wo Positionspapiere dann eigentlich, eigentlich klassische Positionspapiere erarbeitet werden, aber die dann als Non-Paper, sogenannte Non-Paper klassifiziert werden, damit sie sie eben nicht dokumentiert und veraktet werden müssen, oder?
Genau, oder die Kanzlerin die SMS schreibt und dann gehört das Handy aber der CDU und dann wird gesagt, nee, die SMS, die sie schreibt, schreibt sie alle als Parteivorsitzende. Ah nee, inzwischen ja nicht mehr. Ah, wir müssen nochmal nach den SMS von Merkel fragen. Und dann wird halt gesagt, das ist alles privat, da kommt man nicht ran. Und gerade so diese Privatisierung der Kommunikationsmittel ist, glaube ich, ein relativ neuer und sehr interessanter Track. Deswegen haben wir auch gerade eine Klage laufen gegen das Innenministerium. Da geht es um die Twitter-Direktnachrichten vom Innenministeriums-Account, wo das Ministerium sagt, nö, ist ja bei Twitter, das ist eine private Plattform, da kommen wir nicht ran. Und wir sagen, nö, das müsste genauso unter das Informationsfreiheitsgesetz fallen, wie alle anderen Infos auch.
Mhm. Also diese Hacks auf der anderen Seite, das sind auf jeden Fall fiese Dinge. Dieser Urheberrecht ist ja auch quasi ein Hack. Aber dann können wir halt auch gegen Hacks entwickeln. Ja, also
Hackback.
Genau.
IFG Hackback.
Und das sieht dann halt so aus, okay, per Urheberrecht darf ich es nicht veröffentlichen, ich darf es aber halten. Dann bringe ich jetzt ganz viele andere Menschen auch, das anzufragen, kann es jeder individuell erhalten, niemand darf es veröffentlichen, aber dann haben wir halt tausend
Leute. So hat es beim Glyphosat-Gutachten.
Genau, das waren dann letztlich dann über 40.000 Leute, die das angefragt haben. Tatsächlich, normalerweise gehen wir davon aus, dass die Behörde dann sagt, ja okay, ihr dürft es doch veröffentlichen. Hier in dem Fall ist das bisher nicht passiert. Das heißt, da mussten dann wirklich sehr, sehr viele Leute anfragen. Aber ja, wir versuchen halt dann auch technisch kreative Lösungen zu finden, um dann damit umzugehen. Mit der Nichtdokumentation von solchen von der Verwaltungsarbeit oder der Privatisierung von diesen Kanälen, ja, da ist es natürlich dann irgendwann schwierig in der Handhabung und ja, da muss man, glaube ich, auch einfach aufpassen, dass die Verwaltung da irgendwann ihre Rechenschaftspflichten nicht komplett verliert. Ja, sie haben ja einfach Dokumentationspflichten und das ist dann auch einfach die Aufgabe von den Ministern zum Beispiel.
Okay, es bleibt also ein Feld sozusagen im Fluss mit viel Bewegung. Bevor wir zum Abschluss gleich nochmal so über bis vielleicht ein bisschen praktische Tipps und Tricks sprechen, die ihr geben könntet im Umgang mit Frag den Staat und dem Informationsfreiheitsgesetzen, lasst uns tatsächlich nochmal kurz über diesen Volksentscheid Transparenz hier in Berlin sprechen, weil ja das sozusagen ein Versuch ist, wieder proaktiv in die richtige Richtung zu gehen tatsächlich. Nach dem Vorbild in Hamburg, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, versucht ihr auch in Berlin über einen Volksentscheid ein Transparenzgesetz an den Start zu bringen.
Genau, wir haben im Prinzip nicht nur Hamburg als Vorbild genommen, sondern 8 Jahre schmerzvolle Erfahrungen mit dem Informationsfreiheitsgesetz in ein anderes Gesetz gegossen. Mhm. Also alle Probleme, die wir bisher haben, versuchen wir durch ein progressives Gesetz so ein bisschen verschwinden zu lassen. Das heißt, wir haben ziemlich umfangreichen Katalog in diesem Gesetz von Informationen, die veröffentlicht werden müssen. Ein paar hatte ich ja schon genannt. Dazu kommen aber auch zum Beispiel Quelltext von Computerprogrammen, die die Verwaltung nutzt. Also so ein bisschen diese Idee von Open Source in der Verwaltung im Umweg über das Transparenzgesetz durchzusetzen. Und wir haben eine Gebührenfreiheit in diesem Gesetz drin. Das heißt, alles, was angefragt wird zusätzlich, das kostet nichts. Und wir erhoffen uns letztlich eine andere Art, wie die Politik mit der Stadtgesellschaft kommuniziert. Wir haben ja in Berlin so eine relativ gute Tradition inzwischen, so mit angestoßen durchs Tempelhofer Feld und die Initiativen darüber, von Initiativen, die wirklich versuchen, über die Volksgesetzgebung da Bewegung reinzubringen. Und das funktioniert ziemlich gut, weil sich der Senat dazu verhalten muss. Und gerade in unserem Bereich haben Rot-Rot-Grün jetzt schon länger versprochen, sie machen so ein Transparenzgesetz und da ist einfach nichts passiert. Und dadurch, dass wir das jetzt mit einem eigenen Entwurf auf die Tagesordnung bringen, haben wir zum einen, glaube ich, so den ersten Anker gesetzt. Also wenn man über so ein Gesetz redet, dann ist das, was da ist und dann redet man darüber. Und wir haben so ein bisschen, das ist mein neuer Lieblingsbegriff, die normative Kraft des Möglichen da reingebracht. Also allein zu zeigen, was möglich wäre, dass es nicht nur darum geht, einen Paragraph ein bisschen zu ändern, sondern dass es darum geht, wirklich in der Gesamtheit richtiges Transparenzgesetz zu schaffen. Damit, glaube ich, ändern wir die politische Debatte schon ganz gut. Und wir haben inzwischen über 30 Organisationen, die dahinter stehen, also nicht nur Open Knowledge Foundation, Mehr Demokratie, die digitale Gesellschaft, Chaos Computer Club, sondern auch Umweltverbände mit drin. Wir haben Kiez-Initiativen mit drin. Wir haben andere Volksentscheide mit drin, 100% Tempelhof, Deutsche Wohnen enteignen. Mhm. Die kommen alle aus sehr, sehr unterschiedlichen Bereichen und treffen sich bei diesem Thema Transparenz aber, weil alle glauben, dass es für ihre Idee von Partizipation und Stadtgesellschaft sinnvoll wäre.
Das Querschnittsinteresse quasi. Hm.
Und ich glaube, dass der Volksentscheid, der wäre jetzt irgendwie vor 10 Jahren gelaufen, dann hätte er so ein paar andere Initiativen vielleicht schon geschluckt. Ja? Also so, wir hatten ja S-Bahn-Verträge offenlegen, Wasserverträge offenlegen und dieses Transparenzgesetz für Berlin, das macht das halt alles gleichzeitig.
Wo findet man den Gesetzentwurf? Wir werden es auch verlinken, aber
volksentscheid-transparenz.de, das ist die Seite, da gibt es den Gesetzentwurf, da gibt es alle Möglichkeiten zum Mitmachen. Also wir suchen natürlich jetzt händeringend nach Händen, also nach Leuten, die mit uns auf die Straße gehen, Unterschriften sammeln, Leute, die selbst unterschreiben, Leute, die Interesse haben, Veranstaltungen zu organisieren, damit wir das nochmal vorstellen können. Das ist jetzt erstmal für Berlin, aber die tolle Sache an sowas ist ja, Volksgesetzgebung gibt es in vielen Bundesländern. Wir beraten auch gerne mit in der Frage, wie man das vielleicht in anderen Bundesländern noch mit in Gang setzen könnte.
Letzte Frage dazu, wie hat denn die Regierung, die Berliner reagiert? Weil eigentlich müsste man ja mal, also wenn ich jetzt an den Anfang denke, wo wir über die unterschiedlichen Bundesländer gesprochen haben, sind es ja vor allen Dingen konservativ bzw. schwarz-grün, also konservativ regierte Bundesländer, wo es nicht so gut läuft in Sachen Transparenz. Man müsste jetzt ja eigentlich erwarten, dass jetzt eine rot-rot-linke oder rot-grün-rote, rot-rot-grüne Regierung ist es ja, glaube ich, tatsächlich, oder?
Ja.
In Berlin die möglichst beste Konstellation ist oder zumindest denkbare Konstellation für sowas ist. Wie haben die reagiert auf eure Initiative?
Ja, das erste Rot in Rot-Rot-Grün ist ja die SPD.
Hm. Die ist zuständig mit der Innenverwaltung und die hatten auch schon ein erstes Treffen zu unserem Gesetzentwurf und ich habe versucht, die Protokolle anzufragen und die haben gesagt, geheim, haben sie nicht rausgegeben. Und das zeigt, glaube ich, schon ganz gut den Ansatz. Kannst du
dir nicht ausdenken.
Also okay. Die SPD ist ja in Berlin auch seit, ich glaube, 1989 an der Regierung. Da ist, glaube ich, das Verständnis von Verwaltung, wie sie arbeitet, noch ein anderes.
Deshalb hatte ich mich so gewundert, dass es in Bremen halbwegs gutes Informationsfreiheitsgesetz gibt, aber da müsst ihr mir dann später noch was zu erzählen.
Ich glaube, die haben das am Anfang von der Legislatur in Gang gesetzt und das ist nämlich auch immer die große Frage, macht das eine Regierung am Anfang, wenn sie neu ist und ein Zeichen setzen will, oder macht es eher zum Ende hin, wo sie dann schon ein paar Jahre an der Macht war und das ändert dann so ein Gesetzentwurf häufig auch.
Dann lasst uns zum Abschluss nochmal ein paar Tipps und Tricks sammeln. Mich würde ja einerseits interessieren, könnt ihr eine Empfehlung geben, wie man diesen Kulturwandel in den Behörden voranbringen kann? Wie kann man es jetzt nicht als anfragestellende Person, sondern wenn man sozusagen als Aktivistin, Aktivist oder vielleicht auch als jemand, der mit jemandem arbeitet in den Behörden, wie kann man da gut argumentieren? Gibt es Argumente, die auch aus Behörden intrinsischer Sicht quasi dafür sprechen eigentlich,
sich der Informationsfreiheit? Ich dachte jetzt, wir brauchen natürlich mehr Leute in der Verwaltung. Also Leute, bewerbt euch für das Innenministerium.
Den Marsch durch die Institutionen bitte.
Also wir merken auch, dass es da besser wird. Ja, also mit den Leuten, mit jüngeren Leuten, mit denen wir Kontakt haben in der Verwaltung, die sind auch meistens auf unserer Seite. Ja, die wollen da auch mehr machen.
Okay, ist einfach ein anderes Mindset.
Genau, es ist auch ein bisschen eine personelle Frage oft, ja, weil das dann die Abteilung, die dann für die Anträge zuständig ist, hat da dann nicht so viele Leute und dann dauert das immer länger. Spielt auf jeden Fall auch da rein.
Also ich glaube, was hilft, ist immer freundlich umzugehen mit Verwaltungsmitarbeiterinnen. Wir sehen das häufig, dass gerade so in Nischenbereichen sich auch tatsächlich viele Leute freuen, dass sich endlich mal jemand dafür interessiert. Also ich interessiere mich dann für, was weiß ich, Buslinie 142 und habe immer ganz spezifische Nachfragen, dann ist diese eine Person in der Verwaltung, die immer für diese Buslinie zuständig ist, dann hat die vielleicht mal jemanden darüber zu sprechen?
Also mein Beispiel, das sieht man auch auf Fragestatt öfters, da fragen dann Leute nach Funkzellenstandorten bei der Bundesnetzagentur und das sind dann, eigentlich sind das wahrscheinlich zwei Amateurfunker, einer in der Bundesnetzagentur und einer, der da anfragt, die sich halt dann quasi austauschen über so einen Funkzellenstandort. Ja. Mhm. Und das läuft über das Informationsfreiheitsgesetz, aber das ist halt immer ein sehr netter Austausch über Frag den Staat. Mhm. Da merken auch die Leute, dass sie quasi eigentlich mit Gleichgesinnten da über ein Thema sprechen.
Ja, ansonsten Argumente, wenn es einmal herausgegeben ist, wird es nicht mehr angefragt, weil es schon online ist. Mhm. Das ist vielleicht ein Argument, was häufig ein bisschen zumindest zieht. Am Anfang ist es Arbeit, aber danach ist es keine Arbeit mehr.
Mhm. So. Also der Effizienzgewinn, den man zum Beispiel auch über das hamburgische Transparenzportal sieht, ist einfach da. Die Digitalisierung kommt ja jetzt auch, die E-Akte wird eingeführt und das bedeutet natürlich, dass auch viele Dinge eigentlich einfacher werden, einfacher rausgegeben werden, da muss dann nichts mehr kopiert werden. Eigentlich muss man da nur noch irgendwie irgendwas in eine E-Mail reinziehen und abschicken und
Und eure Top 3 Empfehlungen für Leute, die jetzt nach diesem Podcast sagen, geil, IFG, will ich ausprobieren, worauf achten, was machen, wenn man jetzt motiviert ist, ein Thema hat, eine Fragestellung hat und sagt, okay, ich möchte Frag den Staat nutzen, um an Informationen ranzukommen. Tipp Nummer 1.
Also ist es eine Prioritätsliste?
Nein, kann auch nebeneinander stehen, die drei Tipps.
Also tatsächlich, glaube ich, mein erster Tipp ist darüber, nicht so viel nachzudenken, wie man das macht, sondern das einfach nur, okay, was interessiert mich? Ich habe irgendwie Nachrichten gelesen oder da wurde ein Dokument erwähnt. Das möchte ich jetzt haben. Ja? Und dann nicht darüber nachdenken, okay, aber was, welche Ausnahme könnte denn darauf zutreffen? Werden denn da Gebühren erhoben oder ist die Behörde wirklich dafür zuständig? Sondern einfach aufmachen, die Behörde anklicken, abschicken und dann in einem Monat erfährt man dann, ob es einen Ausnahmegrund geben könnte oder ob dafür vielleicht Gebühren erhoben werden, die aber dann nicht sofort anfallen.
Denn in den meisten Fällen grundsätzlich werden keine Gebühren erhoben.
Genau, also die meisten Fälle, die wir auf Frag den Staat haben, sind gebührenfrei. Also sich sozusagen nicht zu viele Gedanken davor machen, bevor sich die Behörde nicht da ein paar Gedanken gemacht hat. Ja? Weil dann kann man auch besser darauf reagieren, dann kann man auch die Leute eher unterstützen. Sozusagen vor der Anfrage Leute zu unterstützen, ist immer ein bisschen schwieriger. Ja? Dahinterher kann man halt dann eher darauf reagieren.
Ein wirklich klassischer Fall für Anfragen ist, wenn der Spiegel mal wieder schreibt nach einem Dokument, das uns vorliegt. Mhm. Also überall da, wo steht, das uns vorliegt, wunderbar, dann weiß man, es gibt das Dokument, weiß man in der Regel auch, wo es liegt, dann sollte man genau das nachfragen und anfragen.
Ist das schon Tipp Nummer 2?
Das habe ich mir auch gerade gefragt. Tipp 1,5
wahrscheinlich. Okay, Tipp Nummer 2.
Sich ein bisschen durchzuklicken durch das, was es schon gibt. Ich habe es ja schon gesagt, 120.000 Anfragen über Frag den Staat bisher. Und einfach mal so ein paar Stichworte einzugeben und dann vielleicht zu filtern nach erfolgreicher Anfrage. Dann kriegt man ganz gut, glaube ich, einen Sinn dafür, was für Infos Leute interessiert und wie sie rausgegeben werden und in welchem Format.
Und Tipp Nummer 3, wir haben natürlich spezialisierte Tools auch für Leute, die zum Beispiel eigentlich von jeder Rettungsleitstelle in Baden-Württemberg ein bestimmtes Dokument haben wollen. Wenn also man merkt, dass man nicht nur eine Anfrage stellt, sondern auf einmal irgendwie schon versucht, die 15. Anfrage innerhalb von 10 Minuten zu stellen, dann vielleicht doch mal kurz uns eine E-Mail schreiben, weil wir können dann helfen. Wir haben da Tools und Möglichkeiten, den Leuten dann das zu erlauben, dass sie die Anfrage nur einmal schreiben, aber an 15 oder 20 oder 100 Behörden gleichzeitig rauszusenden. Da müssen wir aber dann speziell nochmal mit den Leuten reden und das uns ein bisschen genauer anschauen.
Okay, dann bedanke ich mich bei zwei sehr auskunftsfreudigen Gesprächspartnern. Danke euch für eure Arbeit und danke euch für den Podcast hier. Man kann Frag den Staat unterstützen durch nicht nur indem man es nutzt, sondern auch indem man spendet, oder? Mhm. Gleiches gilt übrigens auch für netzpolitik.org, fast ausschließlich spendenfinanziert. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es uns gerne wissen, indem ihr eine positive Bewertung dalasst, ihn weiterempfehlt oder uns auch einfach mal eine E-Mail schreibt oder unter dem entsprechenden Blogpost auf netzpolitik.org zu diesem Podcast eine Nachricht hinterlasst, einen Kommentar hinterlasst. Was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, Fragen, Kritik, Lob. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.